Du hörst den «Natürlich Hund» Podcast. Wissen rund um das Thema Hund.
Von und mit Fachleuten, authentisch und mit aus dem Leben.
Das ist wieder mal eine weitere Folge von unserem «Natürlich Hund» Podcast. Ich glaube, es ist Folge 22, wenn ich richtig rechne. Es ist ein Tag nach einem mega coolen Seminar hier in Gummersbach in Deutschland zum Thema Jagdkontrolle, Jagdverhalten und Jagdkontrolle. Wir geniessen gerade einen gemütlichen Freitag, Austauschtag hier noch auf dem Gelände von Nick und Stern in Gummersbach. Morgen geht es dann wieder eine Etappe weiter in Richtung unsere Heimat, in Richtung Schweiz. Wir wollen es aber noch nutzen, dass wir hier bei uns jemanden von Nick und Stern haben und nach langem Fragen und ganz, ganz wenig überreden sie jetzt so zugestimmt hat, dass wir so eine Podcast-Folge mit ihr aufnehmen. Sie grinsen schon, das heisst, sie versteht mehr Schweizerdeutsch, als man denkt, sie nicht. Und wenn ich von sie rede, vis-à-vis von mir hockt Manu Selbach. Sie ist, wie ich ja gesagt habe, ein Teil von Nick und Stern. Ich sage jetzt Hallo Manu.
Hallo.
Schön, hast du ja zugestimmt. oder sagt man dem zugestimmt? Ja, man sagt jetzt dem zugestimmt.
Oder zugestimmt.
Oder zugestimmt, ganz genau. zu so einer Podcast-Folge. Gerne möchten wir nicht über das vergangene Seminar sprechen, sondern über eines von vielen Angeboten bei dir oder bei euch in der Hundeschule, und zwar das Hunde-Balance.
Genau.
Das ist so dein Baby. Nein.
Ja, ja, ein bisschen schon.
Vielleicht ein bisschen. Magst du unseren Zuhörern erzählen, um was geht's bei diesem Hunde-Balance?
Ja, gerne. Beim Hunde-Balance geht's im Endeffekt um Bewegungstraining für den Hund, was aber eigentlich viel, viel mehr umfasst als reines Bewegungstraining. Also das heißt, wir schauen natürlich, dass wir unseren Hund von der Muskulatur her stärken, von seiner Bewegung, von seiner Koordination und auch von seiner Balance. Aber gleichzeitig hat es natürlich auch ganz, ganz viel mit Körpergefühl zu tun, mit Selbstbewusstsein zum Teil. Manche Hunde trauen sich ja vielleicht gar nicht, über irgendwelche Hürden, die sie nicht kennen, zu laufen. Mhm. Also das heißt, man kann da auch den Hund ganz vielfältig und ganzheitlich unterstützen, sicherer in sich selber und dann auch mit seiner Umwelt zu werden.
Okay, und ja, wir sprechen, oder ihr seid eine Hundeschule in, also doch, ihr seid eine Hundeschule.
ja, darf man durchaus so sagen.
Genau. Und es, also wenn man an Hundeschule denkt, denkt man vielleicht an ganz, ganz viel, aber ja, wahrscheinlich leider immer noch nicht an genau diese Sachen. Weshalb ist es auch so wichtig, dass das ein Teil der Hundeschule ist oder dass das einfließt in die Hundeschule und nicht nur, dass vielleicht Beschäftigungen, irgendwelche Übungen oder alltägliche Sachen, sondern das, was du jetzt erzählt hast, wo ist so, oder weshalb ist das so wichtig oder wo ist so der Schnittpunkt zu den Angeboten der Hundeschule?
Also im Endeffekt ist das ja meistens wirklich ein fließender Übergang, weil im Endeffekt hat man ja sowohl in dem klassischen Bereich der Hundeschule Hunde, die vielleicht in ihrer Bewegung auffällig sind, die vielleicht auch körperliche Defizite haben, die einfach vielleicht auch Schmerzen haben und dementsprechend im Verhalten besonders auffällig sind oder anders sind als vielleicht manch andere, eine kürzere Zündschnur haben. Das heißt, auch da kann man natürlich schon anfangen, den Hund zu stärken oder die Muskulatur besser aufzubauen, dass halt Schmerzen nachlassen, dass der Hund in sich stabiler ist und dann auch oft im Verhalten weniger reaktiv ist. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch irgendwo ja ein Stück weit Beschäftigung mit dem Hund, was aber gleichzeitig den Mehrwert hat, dass man halt ja wirklich förderliche Sachen für den Hund machen kann. Also ihn stärken kann, stabiler machen kann Und auch die Unsicherheiten, die wir zum Beispiel beim Bewegungstraining oder beim Hundebalance oft mitkriegen. Also Hunde, die nicht durch Engstellen gehen, Hunde, die nicht auf so wackelige Untergründe gehen oder auf verschiedene Untergründe. Das äußert sich ja auch oft im Alltag. Also wir haben ja auch im Alltag öfter mal Untergründe, wo die Hunde sagen, das ist gruselig, da gehe ich lieber mal nicht drüber. Ja. Und das heißt, in dem Setting kann man erstmal einen sicheren Rahmen schaffen, wo man die Hunde an solche, ja, wie soll ich sagen, Flexibilisierungsübungen so ein bisschen ranführen kann. Also dass man auch vom Kopf her ein bisschen flexibler wird und sich so gewisse Sachen einfach zutraut.
Okay, dann sind es viel auch so zu, also wie soll ich dem sagen, so vorbeugende Maßnahmen, also dass man auch Sachen macht für das Vorbeugend, das was nicht passiert, das
zum Teil. Also manche kommen zu uns tatsächlich einfach, weil sie es mal ausprobieren wollen, weil sie Spaß mit ihrem Hund haben wollen oder halt irgendwie, es gibt auch typische Rassen, die halt vielleicht auch eine genetische Komponente mitbringen, wo halt körperliche Beschwerden vorprogrammiert sind und die dann vielleicht schon vorbeugend was tun wollen, um halt die Beschwerden, die vielleicht mal kommen könnten, nicht so groß werden zu lassen. Oder den Hund dann schon dran gewöhnt zu haben, dass man einfach körperliche Übungen macht.
Und wolltest du noch was sagen?
Dass es natürlich auch viele gibt, die halt kommen mit Beschwerden. Okay. Also wo der Hund wirklich schon tatsächlich Themen hat.
Ja. Und was sind das denn? Also du hast jetzt da deine Erfahrungen gesammelt. Ich kann mir vielleicht etwas vorstellen, was dann das so für Rassen sind oder so für Hunde sind, für die das sehr wichtig oder besonders wichtig und wertvoll ist. Aber magst du unseren Zuhörern vielleicht etwas deine Erfahrung teilen? Also die Rassen, die du vorhin besprochen hast, um was geht's da so? Oder um welche Hunde? Vielleicht sind es nicht mal Rassen an sich, sondern...
Also es sind wirklich weniger Rassen. Es ist oft, dass es halt, zum Teil schon, muss ich anders sagen. Zum Teil ist es so, dass gerade, ich nenne es mal dackelartige Hunde, zum Beispiel Themen haben, aufgrund der Thematik, die haben oft einen sehr langen Rücken.
Ja.
Also der Rücken muss sehr, sehr viel tragen einfach. Und es ist eine sehr lange Strecke, die er tragen muss. Und das heißt, da kann man einfach schon durch Kraft und Muskulatur vorbeugen. Gleichzeitig haben diese Hunde oft sehr kurze Beine für diesen verhältnismäßig langen, kräftigen Körper.
Ja.
Genauso ist es aber bei sehr großen Hunden, die halt generell teils im Wachstum schon sehr, sehr viele Schübe durchmachen von Wachstum, von Veränderungen körperlicherseits, die relativ schnell relativ viel Kraft tragen müssen können.
Ja.
Und da kann man natürlich auch vorbeugen, weil auch da ist es halt oft so, dass im Alter die Beschwerden tendenziell eher zunehmen. Ja. Aber das ist eigentlich faktisch bei jedem Hund so. Also im Alter irgendwann gibt es wenige Hunde, die muskulär noch so top dastehen, wie halt ein junger, dynamischer Hund, der im Saft steht quasi. Ja.
Also geht's, also mal generell das, was du jetzt so erwähnt hast, also große Hunde, die viel tragen oder lange Rücken. Aber geht's auch um, oder ist auch ein Teil, dass man vorbeugt, indem man vielleicht schon frühzeitig schaut, dass Hunde gut bemuskelt sind und so auch Gelenkschäden oder so vorbeugt? Also ist das auch so ein Teil des Hundebalance?
Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt ist das wirklich ein großer Part, weil Bewegungstraining umfasst ja eigentlich immer so ein, also für viele Leute umfasst es einen kleinen Bereich, aber es ist nun mal wie bei uns Menschen. Der ganze Körper spielt ja im Einklang miteinander im Idealfall. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Und beim Hundebalance wollen wir halt wirklich den Hund, wie der Name vermuten lässt, mehr ins Gleichgewicht bringen. Also körperlich, muskulär, auch nicht überbemuskeln. Es bringt auch nichts, wenn jetzt die Vorderhand mega stark ist und die Hinterhand einfach sehr schwach. Dann ist der Hund auch nicht im Gleichgewicht. Und das heißt, auch dadurch können Probleme entstehen.
Ja.
Und tendenziell ist es ja generell so, dass Hunde mehr Last auf ihre Vorderbeine täglich stützen. Und das heißt, es empfiehlt sich sowieso immer, den Hunden einfach die Hinterhand in den Kopf zu holen und bewusst zu machen, dass da noch zwei Beine hinterherlaufen, die oft schon mal vergessen werden.
Also höre ich das richtig raus, dass, dass deine Empfehlung, also wenn man dem Empfehlung sagen möchte, aber ist, dass es wirklich für jeden Hund, egal welcher Rasse oder welche Größe, sehr, sehr wertvoll sein kann, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen, und zwar nicht nur beim Spazierengehen, sondern eben so etwas gezielter, und dass das wirklich auch deine Empfehlung ist, oder du das empfehlen würdest, dass man das tun könnte oder tun sollte, im Sinne des Hundes.
Im Sinne des Hundes sollte man das auf jeden Fall tun. Ich glaube, dass jeder Hund davon profitieren wird. Und ich finde, es gibt ja auch immer so Bewegungstypen. Das kennen wir bei uns Menschen, das kennen wir bei uns Hunden, oder nicht bei uns Hunden, aber bei den Hunden. Mhm. Dass es halt die einen gibt, die immer sehr filigran sind, die sich bewegen, und wir denken immer auch irgendwie elegant. Mhm. Lieber Schiri zum Beispiel.
Ja, genau.
Er ist ein sehr eleganter Hund.
Auch wenn er verunsichert ist, ist er immer noch elegant unterwegs.
Richtig. Ja. Und wenn ich jetzt an Nora zum Beispiel am Anfang denke, an meine Hündin, für diejenigen, die sie nicht kennen, sehr groß, kräftig, massiv gebaut eigentlich. Und sie war früher wirklich eher so ein LKW. Also das heißt, sie konnte sich schwer durch enge Gassen bewegen oder auch eng drehen. Und das hat natürlich auch viel mit ihr selber gemacht.
Ja.
Und durch diese ganzen Übungen hat sie aber gelernt, wie ihr Körper funktioniert und wie sie den einsetzen kann. Und auch die Hunde, die vielleicht sehr tollpatschig sind, die können halt lernen, sich geschickter zu bewegen. Weil die Hunde sind oft nicht tollpatschig, weil sie einfach tollpatschig sind, sondern weil sie nicht gelernt haben, mit ihrem Körper angemessen umzugehen und in ihrer Umgebung zu agieren.
Ja.
Und das heißt, da kann man halt den Hunden zu mehr Sicherheit, Selbstvertrauen verhelfen, weil sie halt auch wissen, wie man dann mit anderen agieren kann, beziehungsweise sich halt angemessen dosieren können teils auch.
Das heißt also, diejenigen, die jetzt nicht wissen, wo wir genau sitzen oder wo wir uns befinden, aber hier auf dem Trainingsgelände hat es ein riesengroßes Trampolin mit einem... ich weiß nicht, war das mal eine Rutsche?
Ja.
Also war das eigentlich eine Rutsche, hat das, die als Aufstieg genutzt werden kann. Und das Trampolin ist wahrscheinlich, wie hoch ist das? Über einen Meter hoch? Ja, doch.
Ja,
ich glaube schon. Anderthalb vielleicht sogar. Das heißt, Nora, die liebt ja das Trampolin mittlerweile.
Ja.
Aber, wahrscheinlich aus dem, was du erzählt hast, war das nicht immer so oder auch nicht immer so möglich.
Also bei dem Trampolin tatsächlich war es die Liebe auf den ersten Blick bei ihr.
das ist ja, also hat auch etwas mit so etwas mehr Feinheiten zu tun.
Ja, oder? Also sagen wir es mal so, es geht nicht jeder Hund auf dieses Trampolin hoch und fühlt sich da wohl. Und Nora fühlt sich halt da oben pudelwohl und würde, wenn sie könnte, den ganzen Tag drauf verbringen. Okay. Und sich wälzen und tun und machen.
Und springen.
Aber wichtig, auch über die Rampe wieder runtergehen.
Nicht unbedingt das Trampolin an sich, sondern die Rampe ist wahrscheinlich für viele Hunde die größte Herausforderung, oder?
Ja, auch dieses Trampolin als solches schon, weil es ist ein sehr durchlässiger Boden. Es schwingt halt nach. Wir kennen das alle, wenn wir auf dem Trampolin stehen. Es fühlt sich halt einfach anders an als fester Boden.
Ja.
Und gerade die Skeptiker unter den Hunden sagen da dann doch erstmal so, nee, ich setze vielleicht eine Pfote drauf, ich spüre, das fühlt sich seltsam an, ich lasse das. Und das heißt, selbst in der Praxis, wo ich ja dienstags tätig bin, steht ein kleines Trampolin.
Ja.
Auch darauf wälzt sich Nora und findet es klasse. Aber darüber kann man halt auch wieder tolle Übungen für die Muskulatur machen, fürs Gleichgewichtsgefühl.
Ja, also Bashiri ging ja auch jetzt die Tage aufs Trampolin. Ich war sehr, sehr erstaunt, dass er, und zwar ohne, dass wir irgendwie eine Übung mit ihm gemacht haben, überhaupt nicht. Er hat das entdeckt, fand das irgendwie spannend.
Hat ja bestimmt auch nach Nora gerochen.
Ja, vielleicht ging hoch, aber darauf hat man dann sehr gut bemerkt, da war es ihm also nicht mehr so geheuer. Also die Bewegung und da wusste er im ersten Augenblick nicht, wie er wieder runterkommt. Also so das Interesse hat ihn gedrängt, da hochzugehen, aber da hat man dann schon gemerkt, wenn's, und das ist ja nicht extrem, aber wenn sich etwas der Untergrund bewegt, dass das sehr viel mit den Hunden tut und sehr schnell eine Unsicherheit eintritt.
Genau. Und das merkt man auch in der Praxis auf dem kleinen Trampolin zum Beispiel, wenn die Hunde sich drauf trauen und sich da sicher fühlen, dann nutzen wir das schon mal, dass wir das Trampolin so ganz leicht in Bewegung bringen. Und dann gibt's auch viele Hunde, die erstmal direkt wieder runtergehen und sagen, nein, jetzt bewegt sich das auch noch, das ist dann zu viel des Guten. Ja. Was aber natürlich einen sehr großen Mehrwert für die Muskulatur hat.
Ja.
Weil gerade diese tiefen Muskulatur dann stimuliert wird und diese.
So das Ausgleichen eigentlich auf der bewegenden Fläche.
Ja.
So. Okay.
Genau.
Du hast vorhin von der Praxis gesprochen, also wo finden, also wir sitzen jetzt hier in Gummersbach auf dem Trainingsgelände. Für Sibylle und mich ist das hier Gummersbach. wir haben gehört, Gummersbach ist eigentlich noch viel größer, aber für uns ist das Gummersbach. Aber wo findet denn dieses Hundebalance statt, wenn du von der Praxis gesprochen hast?
Also mittlerweile ist es so, dass wir mehrere Orte für das Hundebalance haben, aber standardmäßig bin ich dienstags in den Räumen der Tierphysio Alonso in Kürten.
Ist das hier in der Umgebung hier?
Es ist ungefähr 35, 40 Minuten von hier entfernt.
Ja.
Und da habe ich halt die Möglichkeit, diese Physiopraxis zu nutzen. Das heißt, da ist auch eine Menge Equipment, was man gut nutzen kann. Da werden ja alle 2 Wochen baue ich da neue Parcours auf für die Hunde, neue Herausforderungen, dass es auch nicht langweilig wird, dass man immer wieder neue Situationen kreieren kann, wo die Hunde so ein bisschen über sich hinaus wachsen dürfen, wo sie ein bisschen angepiekst werden quasi und ihre sichere Komfortzone ein bisschen verlassen dürfen, um halt wieder ein bisschen Wachstum zu schaffen. Egal ob für den Kopf, für den Körper, für die Muskulatur.
Ja.
Gleichzeitig ist es aber so, dass wir mittlerweile die Räume oder die Möglichkeit haben, einen Innenraum hier bei uns um die Ecke quasi in Gummersbach zu nutzen. Das heißt, das ist von unserem Hundeplatz hier keine 5 Minuten Fahrt entfernt. Und da baue ich dann auch die Parcours auf und wir machen eigentlich genau dasselbe. Nur das Trampolin schleppe ich nicht hin und her. Das passt nicht so gut ins Auto.
Also das Große sowieso nicht.
Das Große sowieso nicht, aber auch das Kleine nicht.
Das Kleine ist auch etwas,
Und im Sommer und je nach Wetterlage machen wir das tatsächlich auch hier auf dem Platz. Da kann man natürlich auch nochmal andere Sachen mit reinbauen.
Und findet das in Gruppen statt oder findet das einzeln statt? Oder wie muss ich mir oder wie dürfen die Zuhörer sich das vorstellen?
Also sowohl als auch. In der Praxis in Kürten habe ich das standardmäßig im Einzel.
Ja.
Also, dass wir wirklich im 1:1 sind, individuell auf diesen Hund eingehen können und auch entsprechend viel Zeit haben. Also 30 Minuten ist eigentlich so das Minimum. Meist aber auch für viele Hunde das Maximum.
Ja.
Weil danach sind sie wirklich erschöpft und genug angestrengt. Und dann habe ich aber zusätzlich haben wir da halt noch Gruppen. Wo wir dann halt einzeln arbeiten, aber genauso individuell. Also es kann auch in einer Gruppenstunde passieren, dass ich den Parcours bei 5 Teilnehmern 5-mal umbaue, weil mich dann halt eben andere Sachen ansprechen, die ich für diesen einen Hund dann gerade wichtig finde.
Ja. Okay. Jetzt vielleicht noch etwas eine kritische Frage. Wir finden das großartig. Selbst haben wir große, große Hunde, aber nicht nur für die großen Hunde. Aber was denkst du? Macht das den Hunden Spaß?
Sind wir mal ganz ehrlich? Nein. Also es ist oft tatsächlich eine der Beschäftigungen, wo die Menschen viel Spaß haben können, je nach Mensch. Für die Hunde ist das oft ziemlich sinnbefreit.
Ja.
Also es wäre jetzt, ich kenne eigentlich keinen Hund, der sagt, ach, heute habe ich mal richtig Lust, über Hürden zu laufen.
Ja.
da darf man aber Wege finden, wie man den Hunden das trotzdem so ein bisschen schmackhaft machen kann, wo man halt dann sagen kann, komm, wir machen das jetzt, du hast dadurch einen Mehrwert. Und tatsächlich erlebe ich auch oft, dass Hunde, die besonders am Anfang sehr zögerlich waren, im Laufe der Zeit, je mehr sie merken, dass es für ihren Körper irgendwas bringt oder dass sie sich sicherer fühlen, desto leichter sind sie auch zu motivieren, mitzumachen.
Ach, spannend.
Also das heißt, die Hunde merken schon, dass da irgendwas passiert.
Ja.
Also Nora ist zum Beispiel auch ein großes Energiesparmodell. Das heißt...
Was meinst du damit?
Sie legt sich gerne einfach hin und sagt, ja...
Das können wenn andere tun.
Wenn das keinen Sinn für mich macht, lass das mal wen anders tun.
Ja.
Und sie ist aber mittlerweile wirklich so, dass sie verstanden hat, dass das halt zum einen ein wichtiger Part von unserem Alltag ist. Sie hat körperliche Baustellen, wo wir was tun müssen, um sie halt stabil und gesund zu erhalten, so gut es geht. Und deswegen bauen wir das immer wieder mit ein. Aber ich glaube auch, dass sie halt merkt, dass sie kompetenter mit ihrem Körper ist. Mhm. Und deswegen auch sich leichter überreden lässt, das muss ich trotzdem tun, aber sie sich leichter überreden lässt, mitzumachen.
Ich glaube, das ist ja wie bei uns Menschen. Es gibt Sachen, die wir gerne tun und Sachen, die wir tun sollten, für das es uns, dass wir besser durchs Leben kommen oder dass es uns besser geht. Und so wie du erzählst, geht's bei dem Bewegungstraining bei wahrscheinlich den meisten Hunden, vielleicht nicht bei allen, aber darum, dass das etwas von dem ist, dass es ihnen besser geht und auch in Zukunft so lange wie möglich gut geht.
Ja.
Aber sie wahrscheinlich nicht auf dem Wunschzettel Wunschzettel haben.
Das stimmt. Wobei es tatsächlich auch manche Hunde gibt, die kommen in die Praxis oder dann halt in den Raum, wo der Parcours ist und die laufen einfach los.
Ah, toll.
Und die gehen dann einfach über die Hindernisse, die stellen sich auf so ein Balance-Pad, die gehen mal aufs Trampolin. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer ganz, ganz wichtig und großartig finde, weil im Endeffekt ist das schon die erste Aufwärmübung für die Hunde, bevor wir dann halt wirklich an richtige Übungen gehen oder spezielle Übungen, die halt nochmal mehr vom Hund verlangen.
Ja.
Aber so kann er sich erstmal aufwärmen, lockern, mit dem Raum vertraut machen, mit den Hindernissen vertraut machen.
Ja.
Und ich habe auch eine tolle Aussie-Oma mit dabei, die ist jetzt 15 geworden und die marschiert tatsächlich echt gerne über die Hürden. Also wenn wir Menschen stehen bleiben, läuft die oft weiter und sagt, ich gehe noch mal gucken, ob ich noch eine Runde kann.
Ah, also wahrscheinlich, also hört man so raus, es gibt schon den einen oder anderen Hund, der vielleicht nicht den größten Sinn sieht, aber es auch nicht ungerne tut.
Ja.
So.
Ich glaube, man kann es manchmal ein bisschen mit Menschen vergleichen, weil auch da gibt es ja Menschen, die Sport richtig toll finden und gerne Sport machen.
Und soll es geben, ja.
Und andere Menschen gibt es halt, die sagen, ja, wenn ich Sport machen muss, dann tue ich das halt, wenn ich merke, ich kann damit ein lästiges Übel vermeiden oder so. Ja. Aber die innere Motivation ist da halt nicht so groß.
Ja.
Und dann hat man aber halt den Antrieb dadurch, dass man halt irgendwas Schlimmeres vermeiden kann. Und ich glaube, bei den Hunden ist das teils auch so. Es gibt diejenigen, welchen, die sagen, ich bewege mich gerne, ich probiere mich gerne aus, ich turne gerne, ich kletter irgendwo drauf, ich mache irgendwas. Und es gibt die anderen, die sich gerne irgendwo hinlegen und sagen, ja, lass die mal machen, ich guck zu.
Also, wie gesagt, es braucht Sachen, die müssen mal sein, auch wenn sie nicht gerade auf der Wunschliste stehen. Magst du den Zuhörern noch etwas erzählen, wie du, also dein Einstieg in die Arbeit mit Hunden war ja wahrscheinlich nicht das Hundebalance.
Nein.
Aber wie kamst du wie kam die Faszination zu diesem Hundebalance, wie es hier bei euch heißt? Wie kamst du dazu, dass du dann auch, glaube ich, Ausbildungen getätigt hast?
Mhm. Also im Endeffekt kam das schon durch die Ausbildung, die ich gemacht habe. Ich habe ja auch die Ausbildung zur Beraterin für Kynagogik gemacht.
Mhm.
Und Karin Jansen ist dann ja ein Begriff. Und die hat während der Ausbildung ja auch schon immer in dem Bereich der Motokynagogik, wie es bei ihr heißt, entsprechend das mit einfließen lassen in die Ausbildungen oder wenn dann Kundenhunde da waren. Und da war es einfach immer faszinierend zu sehen, wie viel mehr als nur, wie soll ich sagen, Verhaltensbeurteilung oder Beziehung halt einen Hund prägen kann und was alles Einfluss auf das Verhalten, was wir tatsächlich sehen, hat. Und dann hatte sie halt diese Ausbildungsreihe angeboten zum Coach für Motokynagogik und ja, da Nora, wie gesagt, selber HD hat und halt Arthrosen, beginnende Spondylosen und all sowas, war mir halt auch klar, dass halt gerade dieses körperliche Thema ja weitaus größer ist, als man oft denkt.
Mhm.
Und auch das kennen wir zum Teil von uns, wenn man halt zum Beispiel dauerhaft Rückenschmerzen hat, ist man wesentlich leichter reizbar und springt schneller aus dem Anzug.
Mhm.
Und andersrum aber genauso, wenn man halt ein sehr nervöser Mensch ist oder ein sehr angespannter Mensch, dann hat man oft auch körperlich irgendwelche Zimperlein, wo es mal zwickt und zwackt. Mhm. Und das heißt, das auf die Hunde übertragen, macht ja ganz viel Raum auf für das, was halt noch alles, ja, wo wir eigentlich noch Stellschrauben haben, wo wir dran können, um halt zu schauen, was beeinflusst eigentlich was. Also ist mein Hund gestresst von den Reizen zum Beispiel, von der Außenwelt, oder ist mein Hund vielleicht gestresst durch Inneres, weil halt irgendwelche Schmerzen da sind. Und das heißt, in der Motokinogogik beschäftigt man sich ja ganz viel damit, was ist die Ursache dieses Ganzen. Und nicht nur rein Verhalten, nicht nur rein Körper, sondern auch dieses ganze Wechselspiel von Verhalten und Körper und Psyche und Emotionen. Und ich glaube, wir haben alle irgendwie Menschen oder Hunde vor Augen. Ich glaube, wenn Andrew mich jetzt sieht, erlebt er das gerade. Es gibt halt Menschen, die, wenn die ein bisschen nervöser werden, sehr viel Körper auf einmal haben. Also wo halt ganz viel Bewegung stattfindet.
Mhm.
Und das haben wir bei den Hunden ja auch. Also es gibt Hunde, die halt, wenn die aufgeregt sind, plötzlich nicht mehr stillstehen können, springen, laufen müssen. Und es gibt die anderen, die halt sehr runtergefahren sind und bei Aufregung eher gar nichts mehr tun. Das haben wir teils in der Ausbildung ja auch immer schon mal gesehen, dass es da halt Hunde gab, wo man halt gesagt hat, okay, hier würde sich der Blick in die Richtung mehr lohnen. Und die Ausbildung hat das dann bestärkt.
Ja.
Das war halt wirklich so, dass man in der Ausbildung dann halt ganz viel Selbsterfahrung auch hatte. Also all die Sachen, die wir mit den Hunden gemacht haben, haben wir auch selber bei uns Teilnehmern machen dürfen. Und somit kann man auch gut nachvollziehen, wie sich gewisse Sachen anfühlen und wie gut manche Sachen tun und wie gut manche Sachen vielleicht auch nicht tun.
Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig.
Ja, definitiv.
Ja. Okay. Sehr spannend. Was ich, glaube ich, so jetzt so richtig rausgehört habe, ist, was dich fasziniert, ist die ganzheitliche Betrachtung des Hundes und nicht nur das Verhalten zu analysieren, sondern wirklich, was dahinter steckt, auch die Bewegungen in Kombination mit Verhalten zu bringen. Habe ich das richtig rausgehört?
Ja, also ich finde generell, egal ob Mensch oder Hund, jemanden nur auf seine Bewegung oder nur auf sein Verhalten oder auf eine bestimmte Situation zu reduzieren, wäre halt sehr engmaschig gedacht. Und das heißt, bei den Hunden ist es halt tatsächlich so, dass wir halt klar oft Verhalten sehen, das beurteilen, das gerne vielleicht auch mal verändern wollen.
Ja.
Aber es ja nun mal genauso ein Individuum ist, wie halt wir Menschen. Und das heißt, es kann mal eine schlechte Tagesform geben, es kann mal irgendwie ja auch Situationen geben, wo die Hunde vielleicht Zug abgekriegt haben, wo halt mal ein Muskel mehr verspannt ist, wo ein Wirbel mal raus ist und was halt einfach tatsächlich auch zu ganz normalen Rückenschmerzen führen kann.
Ja.
Und was sich dann halt wieder im Verhalten äußert. Und deswegen finde ich es halt wichtig, halt immer so viele Faktoren, wie wir nur können, mit reinzunehmen und nicht nur auf eine individuelle Situation zu schauen, die rauszufiltern und zu sagen, da haben wir jetzt das Problem.
Ja.
Weil das halt meistens nur eine Momentaufnahme ist und ja, es halt wesentlich komplexer häufig ist.
Ja. Sehr, sehr ein spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten noch viel länger darüber sprechen. Ich sage aber jetzt gerne danke vielmals. Hast du dir die Zeit genommen? Hast du dich auch etwas dazu überreden lassen? Ich persönlich finde es, aber es war eine richtig tolle Podcast-Folge. Man hat einen spannenden Einblick in einen Teil deiner Arbeit gekriegt. In etwas, was für viele Hunde sehr wertvoll sein kann. Und vielleicht inspiriert es den einen oder anderen Hundehalter, mit seinem Hund bei Manu ins Hunde-Balance zu gehen oder sich bei Manu zu melden. Vielleicht hat sie, wenn der Ort nicht gerade um die Ecke liegt, eine Alternative, wo es auch noch so was Ähnliches gibt. Wir bei uns in der Schweiz bieten da selbstverständlich auch was Ähnliches an. Aber jedenfalls, danke vielmals, hast du dir die Zeit genommen. Ich fand super, auch wenn es etwas gezappelt hat auf dem Stuhl.
Habe ich ja eben erklärt, kann ich nichts
Zwischendurch.
für.
Das hört niemand und wenn es jemand hören würde, wäre es eigentlich komplett Wurst. Also danke vielmals für deine Zeit.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Gerne. Und noch schnell auf Berndeutsch. Ja, jetzt geniessen wir noch hier in Gummersbach den Rest vom Tag und ja, leider geht's morgen wieder retour in Richtung, oder langsam retour in Richtung Schweiz. Der nächste Podcast oder die nächste Podcast-Folge wird, denken wir jetzt mal, wieder aus der Schweiz kommen, aber wir wissen es nicht so recht. Also, bis gleich und merci vielmals fürs Zuhören.
Merci für Zuhören.
Willst du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Besuche unsere Internetseite
www.natürlich-hund.ch.